Institutionalisierung von Gedenken? Ist eine langfristige Erinnerungskultur möglich oder wird jedes Gedenken irgendwann zum inhaltsleeren Ritual? Die Veranstaltung fand statt am 12. September in der Frauenkultur in Leipzig im Rahmen des Gedenkkongresses 2015 NSU-Gedenken im Kontext bisheriger Gedenk- und Erinnerungspolitik nichtstaatliche Gruppen an Rechte, Morde und Gewalttaten.
Okay, herzlich willkommen bei der Veranstaltung hier in der Frauenkultur. Die Veranstaltung, die wir hier jetzt mit euch machen wollen, trägt den Titel Institutionalisierung von Gedenken. Ist eine lange, langfristige Erinnerungskultur möglich oder wird jedes Programm, wird jedes Gedenken irgendwann zum inhaltsleeren Ritual? Dazu haben wir jetzt hier ganz viele Gruppen eingeladen. Ich nenne mal die Namen. Einmal die Gruppe Reguben, die in Guben aktiv ist. Dann die Gruppe Niemand ist vergessen, Initiative in Gedenken an Dieter Eich aus Berlin. Dann die Initiative für ein Gedenken an Chao und Lan aus Hamburg. Die Initiative Aktives Gedenken, die in Berlin zum Tod von Silvio Meyer aktiv war. Und die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak B. aus Berlin. Bevor wir anfangen, schon mal ein Dank so an alle Gruppen, die hier mitmachen, an euch im Publikum, dass ihr die Veranstaltung besucht. Danke an die Frauenkultur für die Location und an alle, die überhaupt am Kongress hier mitorganisieren und helfen, dass das Ganze eine gelungene Veranstaltung wird. Genau. Viele Gedenk- und Erinnerungsinitiativen kommen ja irgendwann an den Punkt, an dem sie sich fragen, wie lange können wir uns unserem Thema noch widmen und wie lange wollen wir das überhaupt noch machen? Welche Ziele können und wollen wir mit unserer Arbeit überhaupt erreichen? Oder ist das eine Frage, die sich eine Initiative, die sich um Erinnerungs- und Gedenkpolitik kümmert, überhaupt fragen muss? Ist doch Gedenken und Erinnerung sowieso langfristig angelegt, könnte man meinen. Welchen Umgang gibt es mit der Herausforderung einer lebendigen Erinnerungskultur auf der einen Seite, mit regelmäßigen Veranstaltungen und auf der anderen Seite eben eine Ritualisierung, in der nicht mehr darüber nachgedacht wird, um welche Inhalte geht es überhaupt oder warum machen wir das hier überhaupt? Ist die Positionierung Erinnern heißt Kämpfen, also die Verbindung von Erinnerungsarbeit und einer aktuellen Bezug der politischen Praxis da eine Antwort auf diese Frage und wo sind die möglichen Grenzen eines solchen Ansatzes? Und darüber hinaus wollen wir natürlich auch darüber sprechen im Allgemeinen, wie gestalten die Initiativen und Gruppen, die wir eingeladen haben, ihre Erinnerungspolitik und welche Mittel nutzen sie da? Denn es geht ja hier auch viel so um Austausch, um Ideen, um zu schauen, was machen andere. Genau, zunächst einmal herzlich willkommen an euch alle. Ich würde euch jetzt erstmal kurz bitten, dass ihr euch einfach nacheinander vorstellt, so damit alle mal hier einen Eindruck haben, wo ihr aktiv seid, mit was ihr euch beschäftigt. Und danach fangen wir dann mit Fragen an euch an. Willst du vielleicht anfangen?
Ja. Ich bin hier für die Initiative in Gedenken an Nguyen Ngoc Chau und Do An Lan aus Hamburg. Wir sind sozusagen eine Initiative, die hier für einen der am weitesten zurückliegenden dokumentierten rassistischen Morde ist. 35 Jahre, am 22. August 1980 ereignete sich der Brandanschlag auf die Heizke Straße, in deren Folge erst Nguyen Ngoc Chau und später Do An Lan starben. Und gleichzeitig sind wir auch die jüngste Gruppe, glaube ich, die jetzt hier auf dem Podium vertreten ist, weil es uns eigentlich erst so seit knapp anderthalb Jahren gibt. Ich habe ein paar kleine Fotos mitgebracht, um das einzuführen. Dass sich die Initiative überhaupt gegründet hat, hängt damit zusammen, dass es in Hamburg eine ungefähr einjährige Veranstaltungsreihe zum Thema NSU gab unter dem Titel vom rassistischen Normalzustand zum nationalsozialistischen Untergrund. In dem Kontext wurde sich zum einen mit rassistischer, neonazistischer Gewalt beschäftigt und zum anderen mit der Frage eben Gedenken an rassistische Morde und was passiert eigentlich mit den betroffenen Opfern, Hinterbliebenen. Und aus diesem Zusammenhang entwickelte sich dann im Grunde genommen so eine stärkere Aufmerksamkeit, Blick auf, was gibt es eigentlich für rassistische Übergriffe, Morde und Gewalttaten in Hamburg, wie werden die dokumentiert oder wie werden die nicht dokumentiert. Und in dem Zuge wurden wir dann aufmerksam oder sozusagen wieder aufmerksam, also so, ne, auch eine Frage des Alters innerhalb der Initiative. Die einen haben sich daran erinnert, die anderen wurden überhaupt, denen wurde das überhaupt erst bewusst, wie in meinem Fall dann, dass es eben diesen Brandanschlag und diese zwei rassistischen Morde gab 1980. Und in dem Zuge entstand dann 34 Jahre nach dem Mord überhaupt erst wieder ein erstes Wiedergedenken an die beiden Morde. Worum geht es bei der Initiative? Es geht darum, eben an diesem Brandanschlag, der von zwei Mitgliedern der deutschen Aktionszellen am 22. August 1980 verübt wurde, auf einer Geflüchtetenunterkunft in Hamburg-Beverda zu erinnern. Die befand sich in der Halsgestraße 72. Im Hintergrund seht ihr die Adresse. Und da links seht ihr jetzt schon, da steht Amedia Hotel. Heute ist diese damalige Geflüchtetenunterkunft ist heute ein Hotel. Vor allem also für so FernfahrerInnen und so weiter. Es erinnert halt heute überhaupt gar nichts mehr an die Vorfälle dort vor Ort. Und es geht um diese beiden Personen, Nguyen Ngoc Chau und Do An Lan. Beide kamen als Boat People aus Vietnam, sind aus dem Vietnamkrieg geflohen. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr mit der ganzen Geschichte der Boat People in Deutschland vertraut seid. Es ist ja so, dass eben es gab eine große Hilfsaktion seitens der Bundesrepublik Deutschland, die war auch in Hamburg gerade nochmal stark verankert, weil dort die Zeit eine sozusagen Hilfsaktion ausgeschrieben hat. Es gab viel, viel Engagement darum, wir müssen diese Menschen aufnehmen, wir können die Menschen nicht untergehen lassen in den Häfen in Singapur beispielsweise. Und da gab es dann sozusagen eine starke Hinwendung hin zu vietnamesischen Flüchtlingen aus dem Vietnam. Und beide waren eben, waren 22 und 18, als sie nach Hamburg kamen und eben in der Halsgestraße untergebracht wurden und hatten im Grunde nur wenig Zeit, um überhaupt sich in Hamburg Anschluss zu finden und sind eben kurze Zeit später ermordet worden. Und das ist jetzt, wie ihr seht, hier ganz sporadische Infos nur, die draufstehen, und das ist so ein bisschen auch genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Beide sind eben nur kurz überhaupt in Hamburg gewesen und dementsprechend gibt es auch wenig Kontakte von anderen Leuten, die heute noch in Hamburg leben, zu den beiden, und dementsprechend fällt es uns sozusagen, also es ist für uns eine Aufgabe, die für uns in der Initiative auch da ist, überhaupt Materialien, Hintergründe und ihre Geschichte zu sammeln und darstellbar zu machen. Ich will nur kurz noch ein, wie lange soll ich diese Einführung machen?
Es gibt ja noch ein paar andere.
Ja, alles klar. Ich komme vielleicht später nochmal, da sind so ein paar Bilder drin und so, dann im Verlauf darauf zurück. Nur wahrscheinlich, weil wenn ich auf das Thema des historischen Rückblicks komme, will ich das noch kurz mit sagen. Ich habe hier einen Ausschnitt aus einem Artikel aus dem Hamburger Abendblatt, das ist so bürgerliche Zeitung in Hamburg, von dem Tag vorher, also dem 21.08. mal aufgebracht. Und wie ihr seht, ihr könnt es ja kurz überfliegen, wenn es hier vorne steht. Auslöser für diesen Brandanschlag war eben sozusagen ein skandalisierender Artikel im Hamburger Abendblatt, dass eine größere Gruppe von Asylbewerbern, in dem Fall, also hier werden sie eben als, werden sie zum einen rassistisch bezeichnet, es handelt sich um Leute, die aus Rumänien geflohen waren, und zum anderen um afghanische Flüchtlinge, dass die eben von Hessen nach Hamburg verlegt werden sollten. Und es gab so eine Debatte in der Stadt, dass es sowieso schon viel zu viele, also dass es sozusagen so eine Asyllast geben würde, unter der Hamburg schon erdrückt wurde. Und jetzt kommen diese Leute auch noch. Und die beiden Mitglieder der deutschen Aktionszellen, Heinz Keuditz und Sibylle Vollerbrügge, hatten den Artikel selber gelesen. Und es kommt eben der Hinweis, dass es sich in der Halsgestraße befindet, im Artikel vor, und beschließen daraufhin am Abend eben, während sie gerade auf der Fahrt nach Hamburg sind und sich mit ihrem alten Kampfgefährten Manfred Röhler zu treffen, dass man jetzt mal was unternehmen müsste, und entschließen sich eben schnell ein paar Mollys selbst zu bauen aus Saftflaschen, und die schnell mit Benzin gefüllt werden, und starten diesen Brandanschlag in der Nacht. Und insofern ist es sozusagen nochmal in diesem Kontext auch sehen, dass eigentlich sollte es noch viel mehr Menschen treffen. Es hat die beiden getroffen. Und es gab anfangs eine sehr starke sozusagen solidarische Bewegung in der Stadt. Selbst der Oberbürgermeister der Stadt Hamburg ist zum Begräbnis gekommen, der beiden Verstorbenen. Kurze Zeit später ist eigentlich das Gedenken aber völlig verschwunden. Und nun sind wir dazu gekommen und versuchen, das jetzt wieder in die Stadt zu bringen und unter anderem auch zu institutionalisieren.
Hallo, Mein Name ist Alexandra, ich bin hier für das Projekt Regum. Das ist ein Projekt, was es eigentlich gar nicht mehr, also so gar nicht mehr gibt. Und wir haben ein Jahr lang, und zwar vom 13. Februar 2013 bis zum 13. Februar 2014 eine Internetseite gemacht, die ihr hier sehen könnt. Die ist auch immer noch online, also insofern gibt es das Projekt dort noch. Und auf dieser Internetseite haben wir also eben dieses eine Jahr lang Filme, Interviews, Texte, Fotografien, also unterschiedliche Dokumentationen gesammelt, die zum einen mit dem Tod von Farid Gandoul in Guben zu tun hatten, beziehungsweise mit der Erinnerung daran und auch mit so einer Frage von, wie wird heute daran erinnert. Und zum anderen haben wir uns ganz allgemein, also war die Idee ganz allgemein, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie ist Opfern rechter rassistischer Gewalt eigentlich zu gedenken. Hintergrund dieses Projektes war, dass am 13. Februar 2014 der 15. Todestag von Farid Gandoul war. Farid Gandoul ist in der Nacht vom 12. zum 13. Februar 1999 in Guben, das ist eine Kleinstadt in Brandenburg an der Grenze zu Polen, von einer Gruppe von 11 Neonazis mit seinen zwei Freunden durch die Stadt gejagt worden und ist in der Folge dann verblutet im Hauseingang. Und es gab in den Jahren danach gab es relativ viel auch Projekte zur Erinnerung, Gedenkkundgebung und so weiter, dann lange Zeit eigentlich nicht wirklich wahrnehmbar. Und wir haben uns dann eben so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie kann man also den 15. Todestag als Anlass nehmen, einem Opfer rechter Gewalt in diesem Zusammenhang gedenken und wie kann man das aber auch mit so vielleicht einer allgemeineren Diskussion nach den Inhalten und Formen der Erinnerung an Opfer rechter Gewalt verbinden.
Von euch noch jemand den Beamer jetzt?
Ja.
Ja, okay.
Wartet mal, ich setze mich mal einfach kurz an,
oder? Oder schieb den ein Stück weiter vor, weil dann besser so, oder?
So. Es ist gut, ja. So ist gut.
Naja.
Okay.
Ja. Okay, ja, mein Name ist Rona. Ich komme von der Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektas aus Berlin. Und wie der Name schon sagt, sind wir keine reine Gedenkinitiative, sondern eine Initiative, die sozusagen die Aufklärung des Falls fordert. Denn dieser Mord ist immer noch nicht aufgeklärt. Genau, ich würde jetzt mal kurz was zu der Tat sagen. Also es geht um Burak Bektas, der ist 22-jährig im April 2012 in Berlin-Neukölln erschossen worden. Der Tatergang sah ungefähr so aus, dass ein weißer Mann zwischen 40 und 60, so wird es beschrieben, auf eine Gruppe von Jugendlichen zuging in Neukölln in der Nacht. Die Jugendlichen kommen alle aus Familien mit Migrationsgeschichte und wortlos und relativ ziellos in die Gruppe schießt. Zwei werden schwer verletzt und Burak Bektas stirbt eben noch am Tatort. Und wir haben damals, also sozusagen, oder sehen auch heute noch Parallelen zu den NSU-Morden im Tathergang und haben auch weitere Anhaltspunkte, dass der Täter aus einem rassistischen Motiv gehandelt haben könnte. Genau, unsere Initiative hat sich ungefähr 6 Monate nach der Tat gegründet aus einer Opferberatungsstelle Reach Out in Berlin, verschiedenen antirassistischen und antifaschistischen Gruppen, engagierten Einzelpersonen und so weiter und so fort. Und wir fordern eben, also unsere zentrale Forderung ist die gezielte Ermittlungen in Richtung eines rassistischen Motivs. Genau, und das machen wir, indem wir versuchen, parlamentarische Anfragen zu stellen über Abgeordnete, über Pressearbeit, über Demos, über regelmäßige Mahnwachen und Kundgebungen. Seit neuestem sozusagen gibt es jetzt auch eine Arbeitsgruppe, die versucht, einen Gedenkort in der Nähe des Tatorts zu installieren. Genau, und von Anfang an war uns dabei sehr wichtig, das nicht ohne die Familie und die Angehörigen von Burak zu machen, sondern in Zusammenarbeit mit eben diesen. Und das hat am Anfang zu relativ viel, also genau, das war am Anfang relativ schwierig, da Kontakt herzustellen, hat aber zum Glück dann nach einer Weile doch funktioniert und mittlerweile gibt es eben einen kontinuierlichen Kontakt und eine Zusammenarbeit. Und das ist für uns eben auch eine Lehre aus dem NSU, dass eben eine Solidarität mit den Angehörigen von Opfern rechter Gewalt wichtig ist und dass sie nicht alleine stehen, dass man sie unterstützt, ihre Stimmen hörbar macht Genau, und das ist natürlich, das bedeutet eben, dass unsere Arbeit auch in so einem Spannungsfeld stattfindet zwischen einerseits so einer drohenden Instrumentalisierung des Falls für die eigenen politischen Forderungen und andererseits aber auch natürlich auf der anderen Seite, dass ja wir sozusagen dann nur noch Ausführende sind von Forderungen der Angehörigen. Also sozusagen, es gibt da sozusagen so ein Spannungsfeld, in dem wir agieren und wo immer wieder eben verhandelt, ausgehandelt werden muss. Und genau, also unsere Initiative fokussiert sich auf jeden Fall sehr stark auf diesen Fall und ich glaube, das ist auch unsere Stärke, weil in der Initiative selber sehr, also Leute aus sehr heterogenen politischen Zusammenhängen auch zusammenkommen und genau, dadurch eben das aber auch so eine Stärke ist, eben sich auf Burak zu konzentrieren und nicht sozusagen darüber hinaus noch sehr viel weitergehende politische Forderungen zu formulieren. Aber gut, dazu komme ich später nochmal.
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Martin, ich bin von der Initiative Niemand ist vergessen und wir haben uns als Initiative 2010 gegründet, das war anlässlich des 10. Todestags von Dieter Eich. Dieter Eich wurde im Mai 2000 von vier Neonazis in Berlin Buch, das ist halt ein nördlicher Stadtteil Berlins, erstochen und genau, also wie gesagt, für mich als Person kann ich halt sagen, dass ich eigentlich seit dem Mord zu dem Fall gearbeitet habe, damals noch als Jugendlicher Besucher der ersten Gedenkdemonstration war und einfach später, ja, würde ich sagen, späten Mitte der Nullerjahre angefangen habe, auch dazu weiterzuarbeiten. Es gab die ersten Gedenkdemonstrationen 2001, 2002 und 2003, danach gab es eine Weile Pause. Und ab 2007, 2008 hat die Gruppe Northeast Antifascists aus dem Berliner Norden halt dieses Gedenken wieder aufgenommen und eben halt 2010 anlässlich des 10. Todestags eine bundesweit beworbene Demo gemacht, zu der dann halt trotz einem Dreivierteljahr Mobilisierung 450 Leute kamen. Es waren mehr Auswärtige als Berliner da. Die Berliner haben sich halt auf dem Karneval der Kulturen rumgedrückt oder sind abends zur Party gekommen. War trotzdem, wurde von vielen als eine inhaltlich gute Demonstration wahrgenommen, die auch ausgedrückt hat, was sie ausdrücken sollte. Und nach diesem 10. Todestag haben wir uns halt entschieden, eben dazu weiterzuarbeiten. Und da kann ich jetzt nicht so viel vorgreifen, weil viele Fragen, die von euch noch kommen werden, Sachen sind, die wir halt so auch eh beizutragen hätten. Was man aber halt eben nochmal sagen muss, das macht bei uns nochmal ein bisschen den Unterschied, ist, dass halt der Mord, der eben im Buch passiert ist, vor allem aus sozialchauvinistischen Motiven passiert ist. Das heißt, er lässt sich eben nicht klassisch in ja, dieses Schemata einordnen, dass halt junge Nazis halt eben einen Migranten abstechen oder einen Linken totschlagen, sondern dass eben halt die Motivation, Dieter Eich eben umzubringen, vor allem dann begründet lag, dass sie halt einen Assi klatschen wollten. So. Und vorher haben sie sich halt mit Rechtsrock aufgeheizt, die haben im selben Haus auch gewohnt, also zumindest einer der Täter. Und die waren halt auch in dieser Zeit, wenn man so will, halt so eine Art Nazi-Clique, die ja, eventuell sich vielleicht ein, zwei Jahre später zu einer richtigen Kameradschaft hätte entwickeln können. Und hatten auch Kontakte zu Arnulf Priem, der ja die 80er, 90er Jahre über halt ein Aufbauhelfer des rechten Terrors war, der vor allem halt durch eben Schulungsarbeit an rechten Jugendlichen geglänzt hat. Also geglänzt hat, ne? Und der zum Beispiel diesen jugendlichen Kameradschaftsabende organisiert hat, der hat diese Jugendlichen halt eben unterrichtet in germanischer Mythologie. Wer sich ein bisschen mit dem Primaner beschäftigt hat, der kennt diese Rundbriefe und Blätter, die er halt eben da in den 80ern und 90ern verfasst hat, die eben versuchen, so eine Synthese aus Nationalsozialismus und Heidentum halt zu schaffen. Und es gab halt Abende, wo sie dann auch über Fest geredet haben oder, keine Ahnung, Abstammungslehre, die germanische. Das heißt, man kann sagen, dass eigentlich mit dem Mord an Dieter Eich und der Verhaftung der Täter kann man sagen, dass eigentlich da eine werdende Kameradschaftsstruktur halt zerschlagen wurde. Und wie gesagt, die Täter, zu denen kann man halt sagen, dass bis auf einen, also Matthias Kowalik, den Haupttäter, die anderen halt eigentlich alle mittlerweile unpolitisch sind oder zumindest nicht mehr rechts. Sie wurden zu Haftstrafen verurteilt, ich glaube im Raum von 5 bis 13 Jahren. Weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ist es so, dass halt irgendwie Matthias Kowalik, der nicht zugestochen hatte, aber eben halt schon die treibende Kraft war und auch so ein politischer Zögling von Arnulf Prim war, eben die längste Haftstrafe bekommen hat. Die sind dann halt eben so, ja, späten Mitte der Nullerjahre alle wieder rausgekommen und ja, würde ich sagen, nicht alle auch wieder in den Dreh gezogen. Thomas Schwalm ist halt nach Bernau gezogen, das ist halt der Nachbarort vom Buch. Matthias Kowalik ist nach Buch gezogen, Andreas Ipsch ist in dieselbe Straße gezogen, wo Dieter Eich vorher gewohnt hat. Und René Rost, also der eben Dieter Eich erstochen hatte, ist dann halt in den Nachbarort Karow gezogen. Wir sind schon, wir gesehen, alle in die Gegend zurückgezogen, wo sie halt eben einige Jahre vorher diesen Mann umgebracht hatten. Und genau, wie gesagt, wir beschäftigen uns auf jeden Fall seit 2010 mit dem Mord weiter und haben da eben halt vor allem einen tagespolitischen Ansatz, weil es im Buch halt viele Nazi-Aktivitäten gibt, vor allem seit 3 Jahren, und planen halt eben auch noch ein paar Sachen für die Zukunft. Zum Beispiel halt eine Broschüre und eben halt einen Gedenkstein, der bei uns halt ein Dauerthema ist, aber da werden wir oft von den Ereignissen überrannt. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gebe ich das mit Puma ab.
Ja, ich würde das ja, also kurz, ich bin Tom auch von der Initiative, ich meine, das vergessen. Also genau. Ich habe den Schwerpunkt ja gerade schon genannt, also halt einmal irgendwie die quasi, wenn auch inoffizielle Anerkennung von Dieter Eich als Opfer rechter Gewalt und damit quasi auch das Thema halt vor Ort ein Stück weit präsent zu bringen, dann halt gegen die ideologische Grundlage, die halt hinter dem Mord stand, also irgendwie Klassismus und soziale Ausgrenzung halt mit zu thematisieren halt, genau. Und jetzt seit 2 Jahren aufgrund einer verstärkten Nazi-Szene vor Ort ganz klar auch der Schwerpunkt, die Nazis vor Ort zu bekämpfen, und das hat halt auch dann so eine Symbiose mit unseren Gedenkdemos eingegangen, dass diese gleichzeitig Anti-Nazi-Demos waren. Genau. Viel mehr muss ich da eigentlich gar nicht sagen, weil die Schwerpunkte gerade schon genannt wurden. Den Rest erzählen wir aber noch dann sicher in den Antworten und Anfragen.
Hallo, ich bin Frederik von der Initiative für aktives Gedenken. Ich brauche noch meine Präsentation, die liegt da auf dem Desktop und nicht im Computer in so einem Ordner. Der blaue Markierte da, Gedenken wir das? Das PDF und als Folgeprojekt. Dankeschön. Ich bin von der Initiative für ein aktives Gedenken, die sich zum Ziel gesetzt hatte, in Berlin eine Straße nach Silvio Meier umzubenennen. Silvio Meier ist ein NDR-Oppositioneller gewesen, Hausbesetzer, Antifaschist, der am 21.11.1992 von Neonazis im U-Bahnhof Sanitäterstraße ermordet wurde. Nächste Folie bitte. Bereits 2009 gab es die Forderung nach einer Straßenumbenennung. Hier wurde symbolisch der U-Bahnhof Samariterstraße in Silvio Meierstraße umbenannt. 2010 hat sich aus einer Infoveranstaltung rund um die Silvio Meier-Demo die Initiative für aktives Gedenken konstituiert, hat 2011 einen offenen Brief geschrieben, den viele Gewerbetreibende, Einzelpersonen und Anti-Rechtsextremismus-Initiativen in Friedrichshain unterschrieben haben. Ich selbst bin erst Mitte 2011 nach diesem offenen Brief zur Initiative hinzugestoßen. Dann hatten wir das Glück, dass 2011 BVV-Wahlen in Friedrichshain waren, deswegen das alles so ein bisschen verschleppt wurde und weil sich alle mit Wahlkampf beschäftigt waren und sich danach nochmal konstituieren mussten. Daraufhin folgten viele Infoveranstaltungen, es wurde viel mit den politischen Akteuren in Friedrichshain, Kreuzberg Veranstaltungen zusammen gemacht, und dann kam es zu einer Bürgerinnenveranstaltung, wo abgestimmt wurde, wie oder was jetzt für Silvio Meier getan werden soll, oder es gab einfach so eine Bürgerbeteiligungsveranstaltung, wo es darum ging, ob man jetzt eine Straße oder eine Bibliothek oder irgendwas anderes für Silvio Meier macht. Nächste Folie bitte. Hier könnt ihr die Einladung dazu sehen. Bei dieser Bürgerinnenveranstaltung kam ganz klar heraus, dass auch unser favorisierter Wunsch, die Gabelsberger Straße in Friedrichshain, die direkt zum U-Bahnhof-Sammerwiederstraße führt, in Sego-Meyer-Straße umbenannt werden soll. Der geplante Termin war zum 20-jährigen Todestag von ihm. Den mussten wir leider so ein bisschen verschieben, weil er also einen Great Gothic-Laden in der Gabelsberger Straße dagegen geklagt hat und das irgendwann gesehen hat, dass es nicht, dass diese Klage nicht aufgehen wird. Und nächste Folie bitte. Und dann wurde im Anfang 2013 wurde die Gabelsberger Straße in die Sego-Meyer Straße umbenannt.
Okay. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich würde, also wir würden jetzt mit den Fragen beginnen. Die erste richtet sich wieder an euch alle. Da würde ich euch bitten, so maximal zwei Sätze, jede Gruppe. Und zwar nochmal, ihr seid zum Teil ja schon darauf. Geht das mit dem Beamer? Das ist super. Ihr seid zum Teil ja schon darauf eingegangen, zur Einordnung der so politischer Erinnerungs- und Gedenkarbeit ist es immer ganz interessant zu sehen. Ist es eine Gruppe, die konkret noch arbeitet in Kontakt zu Angehörigen der Betroffenen, wenn das möglich ist, oder ist es eine Gruppe, die sich vor allem aus einer politischen Motivation konstituiert hat und ohne einen Kontakt zu den Betroffenen arbeitet? Da vielleicht ganz kurz ein Statement, damit man das einordnen kann.
Also wir haben Kontakt aufgenommen zu der Mutter einer der Ermordeten, die selber gesagt hat, dass sie kein Interesse daran hat, an irgendwie größeren öffentlichkeitswirksamen Gedenkaktionen. Es sind ja aber gleichzeitig noch andere Leute von dem Brandanschlag betroffen gewesen. Und Teil unserer Initiative sind auch Leute, die eben dort, also die auch diesen Brandanschlag miterlitten haben, es überlebt haben und es selber auch Gedenken praktiziert haben über Jahre, eher sozusagen in einem kleineren Kontext, nicht in so einem größeren öffentlichkeitswirksamen Kontext. Und gerade entstehen eigentlich noch mehr Kontakte zu Leuten, weil dadurch, dass die Kundgebung jetzt seit 2 Jahren stattgefunden hat, sich auch Leute zurückmelden und merken, ah, okay, da passiert ja auch was, ich habe auch irgendwas damit zu tun.
Also bei uns war es so, dass für dieses Projekt Regierung, dass alles die Leute, die daran beteiligt waren, also die Teil der Redaktion waren, die waren alle in irgendeiner Form auch involviert in das Gedenken und in die Auseinandersetzung damals ab 99 bis vielleicht 2004, 2005, würde ich sagen. Und ich zum Beispiel habe damals in einer Opferberatungsstelle, Anlaufstelle für Opfer extremer Gewalt in Südbrandenburg gearbeitet und wir haben unter anderem in die Familie von Ferit Gendul, aber auch die Freunde betreut und begleitet sehr lange, auch durch das sehr, sehr lange Verfahren, was es damals gab. Wir haben jetzt für das Projekt Regum aber allerdings keinen Kontakt mit der, weder mit der Familie gehabt, noch mit den Freundinnen oder den zwei Überlebenden, die quasi damals in der Nacht Ferit Gendul begleitet haben. Das war völlig raus.
Genau, ich habe ja schon gesagt, also uns war total wichtig, Kontakt zu den Angehörigen und unsere Familie herzustellen und ich finde sozusagen schwierig an der Frage, das so zu trennen und zu sagen, auf der einen Seite sozusagen steht so eine persönliche Komponente des Gedenkens und auf der anderen Seite Gedenken als politischer Akt oder so. Also für uns ist es überhaupt nicht voneinander zu trennen, sondern wir finden, dass genau Teil unserer, also sozusagen Teil der politischen Motivation ist, mit den Angehörigen gemeinsam ein Gedenken sich zu überlegen und zu diesem Fall zu arbeiten. Deswegen, genau, würden wir das auf jeden Fall gerne so trennen und finde auch gerade im Fall zum Beispiel von Burak, der eben in der Nachbarinnenschaft getötet wurde, die sehr, also relativ rassistisch ist, mit sehr krassen Nazi-Strukturen und so weiter, sehr weiß geprägt und so weiter und so fort, da einen Gedenkort zu installieren, selbst wenn man da nicht Rassismus auf die Gedenktafel schreibt oder überhaupt nicht Rassismus nennt, ist sozusagen an sich schon ein Akt, der sich gegen Rassismus wendet in so einer Nachbarinnenschaft. Und genau, deswegen würde ich sagen, man kann das ja nicht so stark, also genau, man kann das eigentlich ja nicht so voneinander trennen.
Ja, also so offensichtlich hatte Dieter Eich erstmal keine Angehörigen. Die Generation vor uns, die das in den Nullerjahren schon angefangen hat, die das Gedenken zu starten, hat auch keinen Kontakt aufgenommen. Wir haben uns halt erstmal daran irgendwie angeschlossen und das nicht so intensiv verfolgt. Allerdings gab es 2008 eine Aktion, wo die Leute im Haus in Frankfurt, die Dieter gewohnt hat, befragt haben, ob sie von dem Mord wussten. Und da hat sich ein ehemaliger Kumpel von Dieter Eich geoutet, der ihn, das war auch der Mensch, der ihn nach dem Mordtod aufgefunden hat. Der wollte allerdings danach keinen Kontakt mehr mit uns haben. Und einer seiner Freunde gab 2010 nochmal ein anonymes Interview. Genau, das war es. Und ziemlich, aber im Grunde genommen war das mit dann halt den politischen Schwerpunkt fortgeführt, weil die Alternative gewesen wäre, halt das gar nicht zu thematisieren und halt irgendwie vor Ort vergessen zu lassen. Und, genau.
Also man muss halt eben auch sagen, wir können halt auch nicht mehr genau einschätzen, letzten Endes irgendwie, ob der Mensch, der eben da uns... war ein Zufall. Wir hatten die Demo gemacht und dann stand ein Typ da, der hatte sich halt schick angezogen, der hatte so eine Weste an, hatte weiße Klamotten an. Man hat gesehen, 100%, der ist einfach, der gehört nicht zu dieser Demonstration, so offensichtlich, und war halt einfach auch schon gehobenes Alter, so irgendwas über 60. Und wir wissen halt eben nicht, wer das jetzt genau war. Wir gehen halt eben davon aus, dass es einer von seinen Freunden war. So. Und zum Beispiel der Umstand, dass er von einem seiner Freunde halt in der Wohnung nach dem Mord aufgefunden wurde, das tut für den ganzen Ablauf nichts zur Sache. Aber wir haben ja nun halt auch nicht so viele Quellen. Also das heißt jetzt, weiß ich nicht, halt fast 15 Jahre nach dem Mord, haben wir halt eben über die Jahre immer noch so Puzzlestücke zusammengetragen. Alte Fotos beispielsweise zeigen halt, dass irgendwie bekannte Nazis wie diese... Nazi-Rap-Band Aestos damals eben mit die Demo provoziert hat, dass meinetwegen die Schwester oder Mutter von einem der Täter irgendwie halt unter so ein Foto, wo dieses Provokationsfoto gepostet wurde, meinetwegen auch noch runterkommentiert und sagt, ja, das war eine geile Zeit damals. Das heißt eben, viele Sachen und Details ergeben sich erst über eine längere Arbeit, ja. Und zum Beispiel, dass wir dann in irgendeinem Text zumindest den Satz schreiben können, einer seiner Freunde hat ihn in der Wohnung gefunden. Das ändert halt nicht viel, aber es vervollständigt halt das Bild. Und angefangen haben wir 2010 damit, dass wir uns wirklich eben nur auf alte Antifa-Texte und Zeitungen halt bezogen haben. Aber ansonsten, ja, das ist eigentlich der Punkt. Also wir haben uns eigentlich, darauf gründet sich unsere Initiative, dass wir sagen, wir machen es halt eben trotzdem, auch wenn keine Angehörigen da sind. Weil die Alternative nämlich die ist, also es gibt keine Rezeption zu diesem Mord, die irgendwie positiv wäre, sondern der wird halt in dem Viertel, wurde er halt lange als Trinker abgetan, der eben auch mit Nazis halt eben gechillt hat zusammen. Und allein deswegen war das schon sinnvoll. Also nach dem Mord 2000 sind Leute irgendwie zur Linksparteiversammlung, damals nach PDS gegangen und haben gesagt, ja, hier, wir wollen für diese Demonstration werben. Das lief damals eben über die Kontakte, die wir dahin hatten. Und dann meinten halt auch ein paar von der PDS-Basis so, naja, der hat doch mit den Nazis zusammen gesoffen. So, und die Antifa-Generation vor uns beispielsweise hat noch nicht mal sich die Prozessakte oder so geholt. Das haben wir erst gemacht. So. Also das heißt, man sieht anhand der Aufarbeitung, die wir in dem Fall geleistet haben, dass das halt irgendwie zur Aufklärung und zu einer Stimmung im Viertel schon einiges beigetragen hat.
Ja, da kommen wir ja später noch
genau. Also wie gesagt, man kann es auch ohne die Angehörigen machen.
Ich habe die Frage so ein bisschen anders verstanden. Ich probiere sie trotzdem zu beantworten. Bei mir ist es so, dass ein Teil meiner Politisierung über diese Silvio Meyer-Demo halt stattgefunden hat, die es jetzt auch schon seit 1992 eben in Berlin gibt. Und viele Menschen, die in der INI gearbeitet haben, waren und sind in irgendeiner Form irgendwann mal an dieser Demonstration beteiligt gewesen. Ich hatte selber gar keinen Bezug zum Opfer oder zu den Angehörigen, weil 1992 war ich jünger als 4 und ich bin halt eher über die persönlichen Kontakte und die Sinnhaftigkeit des Anliegens in diese Initiative reingerutscht und früher war es für mich erst eher so ein politischer Akt. Mittlerweile haben wir viel Kontakt zu den Angehörigen gehabt und viel mit den Leuten geredet und gemeinsam gearbeitet. Und damit ist es einfach viel persönlicher geworden. Ich glaube, man kann es, so wie Rona schon gesagt hat, eigentlich gar nicht so richtig voneinander trennen.
Genau, wenn es um die Frage geht, wie lange funktioniert Erinnerungspolitik, ist natürlich irgendwann der Punkt, du hast das ja schon angesprochen, ist man irgendwann an einem Punkt angelangt, wo man Ereignisse instrumentalisiert, ist das eine Frage, die man sich stellen sollte und wie sollte man sie diskutieren? Da hattet ihr von Regum ja im Jahr 2013 einen sehr lesenswerten Text veröffentlicht, in dem es heißt, Gedenken bedeutet immer, das als erinnerungswürdig bestimmte Geschehen nicht um seiner selbst willen zu erinnern, sondern in seiner Indienstnahme für aktuelle Zwecke. Diese Indienstnahme ist unumgänglich und nicht per se verwerflich. Also zusammengefasst eben, dass Instrumentalisierung so oder so passiert, dass man das sowieso nicht verhindern kann, dass wenn man aber einen reflektierten Umgang damit findet, das auch okay ist, weil man sowieso sich damit auseinandersetzen muss. Die Frage an dich, die meisten Gruppen würden wahrscheinlich nicht sagen, klar, instrumentalisieren wir, die Geschichte ist ja auch kein Problem. Was würdest du zu so einem Statement sagen? Wie findet man einen Umgang damit?
Erstmal würde ich, glaube ich, sagen, dass instrumentalisieren ist ja ein böses Wort. Und das wird ja hauptsächlich quasi benutzt, um quasi etwas zu diskreditieren. Deshalb würde ich es eben, also nicht zwingend benutzen. Ich würde eher davon sprechen. Also, ich glaube, es spielen mehrere Dinge bei dieser Aussage eine Rolle. Die erste ist, wir wissen nicht, was die Opfer wollen. Es ist ganz klar, wir wissen nicht, was sie wollten. Am Beispiel Farid Gandur, wir wissen nicht, ob Farid Gandur ein Gedenkstein wollte, der im Rücken steht, auf dem sich gegen Rassismus positioniert wird. Ob das jetzt die Stadt macht oder dass wir das machen. Das heißt, wir machen das ohne das Einverständnis der konkret Betroffenen. Das Zweite ist, dass wenn wir uns angucken, was wir also in diesen Initiativen machen, ist, dass wir das immer mit Forderungen oder mit einem bestimmten Anliegen verknüpfen. Also wir gedenken, aber das Gedenken wird genutzt, um auf Rassismus aufmerksam zu machen, auf rechte Strukturen vor Ort aufmerksam zu machen. Das hat man jetzt auch schon hier sehr, sehr, sehr gut gemerkt, denke ich. Wir machen das, weil wir eben Gedenkstätten etablieren wollen, weil wir eine Straße umbenennen wollen und so weiter. Wir verbinden das Gedenken immer nicht nur mit der Erinnerung an das Opfer, an das konkrete Opfer, sondern wir verbinden es mit einer Forderung oder damit auf eine Situation aufmerksam zu machen. Diese Formulierung, die du aus diesem Text aufgenommen hast, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die geht zurück auf eine, ich glaube von Michael Brunig, wo es darum geht, quasi Gedenken abzugrenzen von persönlichem Erinnern. Und da ist quasi Gedenken ist immer eben auch der, um zu gedenken und auch immer wieder zu gedenken, also um in einem Ritual zu denken, ist es auch notwendig, das quasi immer wieder mit konkreten und aktuellen Ereignissen oder Geschehnissen also quasi in der Gegenwart zu verankern. Das ist auch, was wir machen. Also wir gedenken nicht nur dem Opfer, sondern wir gucken quasi, was ist gerade konkret 10 Jahre später und was hat sich geändert. Wir benutzen das Thema, also den Tod von jemandem also dazu, um quasi auf aktuelle Geschehnisse auch aufmerksam zu machen. Das ist auch notwendig, damit man das Thema quasi im Gedächtnis behalten kann. Also um quasi immer wieder auch anders zu finden und Leute dafür zu interessieren, ist es notwendig, sich immer wieder auch mit der Frage zu beschäftigen, was bedeutet das für heute eigentlich. Und insofern geht es eher so ein bisschen darum, oder das, wofür ich plädieren würde, ist zu sagen, wir müssen uns dessen bewusst sein, und zwar also sehr bewusst sein, auch vor dem Hintergrund des Gedenken halt per se als was Gutes gilt. Also wir widmen uns quasi also mit unserer Initiative zum Gedenken immer ein guter Anspruch. Vergessen gilt immer als was Schlechtes, als die Weigerung, sich auseinanderzusetzen. Und damit einhergeht eben oft, dass man sich nicht nur mit den Inhalten und den Formen beschäftigt, sondern dass man eben sehr pauschal einfach gedenkt. Und diese beiden Aspekte zusammengedacht, soll es eigentlich darum gehen, dass man sich das bewusst macht und dass es gleichzeitig eher dazu führt, dass man in der Lage oder dass man also quasi das reflektiert, was man da tut. Also dass man stärker darüber nachdenkt, über die Inhalte und über die Formen nachdenkt, die man im Kontext von Gedenken und von rechter Gewalt anwendet und immer wieder auch praktiziert.
Okay. Die nächste Frage nach Hamburg. Und zwar auch in dem Kontext jetzt, du hast ja schon gerade so ein bisschen erläutert, Alexandra, so was Gedenken bedeutet und so. Und ihr habt ja jetzt einen Fall aufgegriffen oder einen Mord, 2 Morde, die über 35 Jahre zurückliegen. Ihr habt jetzt gesagt, dass es da eben aus dem Umfeld derjenigen, die damals mit betroffen waren vor dem Anschlag, im kleinen Rahmen regelmäßig eine Erinnerung daran gab. Die Frage jetzt, warum ihr das Ganze nach 35 Jahren jetzt eben nochmal politisch aufladet, was da die Motivation ist. Genau, und was die Idee dahinter ist, wenn es ja schon quasi eine persönliche Aufarbeitung gibt, warum jetzt nochmal diese politische Aufladung nach so langer Zeit?
Also ausschlaggebend war für uns ja, wie ich schon meinte, dass es eine Veranstaltungsreihe zum NSU gab. Und Anliegen dieser Veranstaltungsreihe war ja auch sozusagen diese Situation, die wir seit dem NSU haben, die ja schon, was jetzt im Umgang mit rassistischer Gewalt angeht, staatlicherseits schon eine gewisse Verschiebung darstellt, dass einfach der Staat eine Gedenkstunde macht, dass ne, diese Einbeziehung, das waren Teile von uns, der Gesellschaft, das waren nicht nur Fremde oder so, dass da eine gewisse Verschiebung stattgefunden hat und Anliegen war, darauf aufmerksam zu machen, dass eben Rechtsterrorismus, rassistische Gewalt, neonazistische Gewalt nicht eben mit dem 9. September 2000 angefangen hat, sondern schon eine viel, viel längere Geschichte hat. Und insofern war es ja auch gerade ein Anliegen vieler, also bundesweit vieler linker, antirassistischer, antifaschistischer Gruppen, so eine Kontextualisierung zu schaffen. Und in dem Zusammenhang ist eigentlich, wo man sich dann eben anguckt, okay, was ist eigentlich in unserer Stadt Hamburg, die auch NSU-Tatort ist, seitdem passiert, wie findet da ein Umgang statt? Und da war es ja insofern in Hamburg auch ganz interessant, dass sich Hamburg eben im Gegensatz zu anderen Städten nicht so lange gesperrt hat gegen eine Straßenumbenennung. Und dass es dann tatsächlich eben eine Straße jetzt in Hamburg gibt, die Taschköprü-Straße heißt, die zwar, also wo auch sehr wenig, die wenig damit zu tun hat, was das Anliegen der Hinterbliebenen ist, aber die gibt es erstmal. Und gleichzeitig, und das ist ja eben das Entscheidende, warum man auf diese staatliche Gedenkpolitik, warum man da mal wieder eingreifen muss, findet damit natürlich ganz viele Ausblendungen statt. Das heißt, auf der einen Seite natürlich die Interessen und Wünsche der Hinterbliebenen, denen wird nicht nachgegangen so. Es gab ganz konkrete Vorstellungen dafür, wie Taschköprü, wie ein Gedenkstein aussehen sollte, den haben die sich dann selber gebaut. Es gab ganz konkret den Wunsch, die Tatstraße natürlich umzubenennen und nicht eine zufällig bisher unbenannte Straße in der Nähe. Und gleichzeitig findet aber eben auch, ne, es ist immer ein Abschluss. Also insofern, wo du meintest, Gedenken hat was Positives. Ich glaube, dass da halt so eine Tendenz da ist auf staatlicher Seite, dass Gedenken, wenn man sozusagen das Denken errichtet hat, dann hat man einen positiven Umgang damit gefunden. Und das ist ja immer dieser Abschluss, dieser Schlussstrich, der dann stattfindet. Und für uns war es eben so, dass wir gesagt haben, wir wollen das eben kontextualisieren. Und da gibt es eben aktive Neonazis in Hamburg, die damit zusammenhängen und im Grunde genommen ist so die Verbindung dann wiederum, ne, Manfred Röhler, der in Hamburg aktiv war und Chef dieser deutschen Aktionsgruppen war, der wiederum diesen Anschlag mit der Wehrmachtsausstellung gemacht hat, vor Gericht stand und Mundlos und Böhnhardt und Wohlleben und Co. eben davor standen und eben unsere Großvater waren keine Verbrecher demonstrieren. So. Und über diese Verbindung fand dann so ein, okay, haben sich eigentlich noch für Übergriffe und Morde ereignet und gleichzeitig gab es zu der Zeit eben die Ramazan Afshi-Initiative, die eben an den 1985 ermordeten Ramazan Afshi erinnern wollte und auch es mittlerweile geschafft hat, zumindest einen Platz durchzusetzen. Und in dem Kontext fand dann statt, okay, wir haben uns immer weiter umgeschaut da drin. Und dann sind wir eben zu diesem Punkt gekommen, in dem Kontext nochmal, dass es so vergessen war, obwohl es gab eigentlich so einen Aufmerksamkeitsanstieg kurz danach und dann ist es aber irgendwie völlig verschwunden. Und das war im Grunde genommen, also über diese Kontextualisierung, um diese Kontextualisierung auch so ein bisschen zu verstärken, ne, weil wir auch immer, wir weisen immer darauf hin, dass es eben der NSU im Kontext steht, aber gleichzeitig ist dann, also muss man sozusagen noch ein bisschen mehr liefern, um das zu kontextualisieren. Und das war mit dieser Gedenkaktion eine der Versuche. Und das Interessante war dann, weil das ja aus einem aktivistischen Zusammenhang kam, dass man dadurch halt anfängt, selber so nachzurecherchieren. Ich glaube, dass das eben ein ganz entscheidender Punkt nochmal ist, so, für die Gedenkpolitik, die sozusagen, würde ich mal sagen, die wir hier alle so betreiben, auf jeden Fall die hier vorne sitzen und sicherlich viele hier im Raum ebenso, dass wir halt, dass es uns um Rethematisierung geht so. Insofern, das ist dieses lebendige Gedenken dabei, für uns gibt es ja eigentlich keinen Schlusspunkt eines Gedenkens, sondern für uns gibt es immer nur wieder dieses Fragen aufwerfen. Genau, da kamen wir dann dazu, dass es halt Leute gibt, die damals die Paten von Nguyen Ngoc Chau waren. Es gab so eine Art Asylpatenschaft, wie man das heute nennt. Und die immer zu den Gräbern gegangen sind und Blumen hingebracht haben. Die irgendwie immer einen Umgang damit hatten. Die andere Leute auch kannten aus dem Haus, den der Brandanschlag auch gegolten hatte. So. Und die dann aber natürlich persönlich irgendwann gesagt haben, die hätten gerne weiter damit gemacht. Aber irgendwann war eben diese Liegegebühr, die man auf dem Friedhof bezahlt, vorbei. Und aus eigener Tasche hat man natürlich nicht das Geld, um die zu bezahlen. Und insofern verschwand dann irgendwie für die auch das Gedenken. Und das war einfach ein ganz spannender Moment, dass man so jetzt zusammenkommt und jetzt eben gemeinsam diese Initiative betreibt. Und insofern jetzt auch sozusagen nochmal sagt, okay, die Gräber wurden aufgelöst, aber für uns, wir wollen nicht die Erinnerung auflösen lassen. Und deshalb schließen wir zusammen und formen uns so eine Initiative.
Genau, ausgehend davon, du hast das ja jetzt schon angedeutet, jetzt an die Silvio-Meyer-Straße und an die Initiative Buwak B, die Frage, ihr arbeitet ja sehr, also bei euch in Berlin-Neukölln nochmal mehr, sehr direkt zusammen mit den Angehörigen der Opfer und seid ja trotzdem politische Kampagnen oder bei euch politische Kampagnen gewesen. Wie läuft da die Absprache so zwischen persönlicher Aufarbeitung und politischen Forderungen so? Also du hast es ja schon angedeutet, dass man auf der einen Seite nicht irgendwie so einen Fall für die eigenen politischen Ideen instrumentalisiert, auf der anderen Seite aber auch jetzt nicht nur zur ausführenden Institution für irgendwie die Angehörigen wird. Wie handelt ihr das bei euch aus in eurer Gruppe? Wie läuft das? Und gibt es da krasse Konflikte oder regelt sich das in der Regel friedlich?
Nee, also krasse Konflikte gibt es nicht. Also wir besprechen halt so viel, wie notwendig ist eigentlich, um sozusagen nicht was zu machen, was die Angehörigen nicht wollen. Also das ist uns irgendwie total wichtig. Also wir besprechen irgendwie die Atmosphäre, die bei so Gedenkdemos oder Gedenkkundgebungen herrschen soll. Ja, also soll da Musik gespielt werden oder nicht und wenn ja, welche. Wenn Angehörige oder Freunde oder so was sagen wollen, dann dürfen die natürlich ans Mikrofon sozusagen, ja, oder das ist ja auch ihr Mikrofon. Wir besprechen auch Forderungen. Also wir hatten ganz am Anfang mal, um zum Beispiel zu nennen, die Diskussion mit dem Vater von Burak, ob wir nicht mehr Videoüberwachung fordern sollten, weil dann könnte man sozusagen auf Videoaufnahmen zurückgreifen und zum Fall könnte eher aufgeklärt werden. Da prallen natürlich oder da treffen unterschiedliche Vorstellungen eben aufeinander und würde sagen, die Zusammenarbeit mit den Angehörigen bedeutet eben so eine beständige Suche nach so einem gemeinsamen Nenner. Also worauf können wir uns einigen, um gemeinsam so eine politische Arbeit zu machen? Und meiner Meinung nach ist sozusagen, haben die Angehörigen darauf auch ein Recht, weil die politische Kampagne, die wir darum machen, beeinflusst ja die Erinnerung an den Fall und die Erinnerung an Burak. Also man kann sozusagen, man kann ja die politische Arbeit, die Kampagnen, die Forderungen, die Einordnung des Falls und so weiter nicht trennen von dem Gedenken und von der Erinnerung daran. Also das sind ja sozusagen Sachen, die zusammengehören. Also ich würde sagen, dass die Angehörigen, sofern sie gibt, also wenn es Brigitte Eichkind gibt, dann ist es natürlich nochmal was anderes, haben ein Anrecht darauf, sozusagen da Einfluss drauf zu nehmen. Deswegen hinaus ist es total wichtig, da in engem Kontakt zu stehen und natürlich würde ich selbstkritisch sagen, könnte der Kontakt noch enger sein und noch weiter aufgestellt, aber das ist natürlich auch immer so eine Kräftefrage. Also einerseits sozusagen ist der Grund, wir haben so ein Recht darauf, da Einfluss zu nehmen und ich glaube, dass man, wenn man gemeinsam mit den Angehörigen Politik macht, dann auch stärker ist, also sozusagen sowohl was so eine Medienpräsenz betrifft, die Medien interessieren sich natürlich vor allem dafür, was die Familie sagt, und das finde ich auch gut, und dafür sozusagen, oder was die Angehörigen sozusagen wollen, und wir können sozusagen begleiten. Also was wir einbringen können, ist sozusagen unsere Erfahrung mit politischem Aktivismus, wie organisiert man eine Pressekonferenz, wie spricht man vor vielen Leuten, wir können, ja, also so eine Sachen einbringen und gleichzeitig der Familie natürlich so emotional zur Seite stehen und denen zeigen, da interessieren sich noch andere Leute für den Tod eures Sohnes und nicht nur, ihr steht damit nicht alleine. Ich glaube, das ist halt was total Wichtiges und was gerade nach diesen Demos, die kein zehntes Opfer-Demos, die da von den Angehörigen, wo sich sozusagen aus der linksradikalen oder linken Szene kaum oder niemand sozusagen drum gekümmert hat, eine total wichtige Konsequenz. Und also sozusagen das auf der einen Seite und auf der anderen Seite würde ich sagen, ganz grundsätzlich ist wichtig zu sehen, dass Opfer rassistischer Gewalt nicht nur irgendwelche anonymen Nummern sind oder so, also hier die 180 Todesopfer oder so, die jetzt auf so einer Liste stehen, sondern sind konkrete Menschen. Und ich glaube, das ist ja auch so die Grundmotivation unserer Politik, also sozusagen überhaupt gegen Rassismus zu agieren, ja, also so, dass da Menschen von Gewalt betroffen sind, die automatisch sozusagen aus so Rassismus resultiert. Und wenn wir für so eine solidarische Gesellschaft eintreten, in der sozusagen Menschen nicht nur Mittel zum Zweck sind, sondern sozusagen, wo es um die Menschen selbst geht, dann finde ich, ist so eine Zusammenarbeit mit den Angehörigen und mit den Betroffenen eben genauso diese gelebte Solidarität, also die wir ja eigentlich sozusagen, wo wir ja hinstreben. Genau. Ja.
Das kann ich eigentlich fast nur so unterstreichen, also in diesem vierjährigen Prozess, den wir da gemacht haben, haben wir die Angehörigen auch so ein bisschen da reingezwungen und haben von Anfang an auch gesagt, wir wollen euch daran beteiligen und wir wollen Kontakt mit euch, dadurch, dass die halt alle aus der Hausbesetzer-Szene oder aus der DDR-Opposition kommen, gab es da jetzt nicht so viele inhaltliche Reibungspunkte, aber ich würde auch schon behaupten, dass es auch von den Angehörigen gab es auch sehr viel Skepsis. Also das sind ja auch, es waren Leute aus dem Kreis, waren total dafür und dann gab es Leute, die haben gesagt, nee, wollen wir auf keinen Fall, wir wollen nicht noch irgendeine, in Anführungsstrichen, Kranzabwurfstelle haben. So. Und wir haben denen unseren Plan präsentiert und haben mit denen viel darüber diskutiert und für die war das okay und die mussten sich auch nochmal mit ihrer Erinnerungs- und Gedenkkultur oder ihrem Gedenken auseinandersetzen. Und zum Beispiel dieses Straßenunterschild, was Sie da gesehen haben, das haben die Angehörigen zum Beispiel designt, da haben sie gesagt, das wollen sie machen. Und das war für beide Seiten, glaube ich, ein sehr produktiver Prozess auch.
Kann ich mal kurz was ergänzen?
Ja.
Genau, ich würde mal kurz was ergänzen, so nochmal als Antwort auf Alexandra, genau, von der Buben-Initiative. Weil du ja nochmal so gesagt hast, dass so eine Dienstnahme eigentlich nie nicht passiert. Also sozusagen immer, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also so, man muss immer sozusagen reflektieren und ich glaube, es gibt immer, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, dieses Spannungsverhältnis von Instrumentalisierung von beiden Seiten irgendwie oder so. Man will halt was voneinander, aber genau, es gibt eben so eine Spannung, ein Spannungsverhältnis. Trotzdem würde ich sagen, da Veränderung nie nur Mittel zum Zweck sein, sondern muss auch Selbstzweck sein. Also so, ich würde nicht sagen nur, aber muss eben auch um die Erinnerung an sich der Tat geben, als Selbstzweck. Und das ist total wichtig, diese Dimension in so einem Gedenken mitzubehalten und nicht nur sozusagen diese andere Seite von Indienstnahme und immer Verbindung mit politischen Forderungen und auf aktuelle Verhältnisse aufmerksam machen haben, sondern muss genau auch das andere geben.
Ja, genau. Das deutet ja schon die Richtung, also so Erinnerung, Gedenken sind ja immer Sachen, die sehr oft sehr, also die jetzt allein schon von der Bedeutung halt sehr, sehr langfristig ausgelegt ist, gegen das Vergessen, ja, also auf eine lange Sicht. Und die nächste Frage, so auch aus einer persönlichen Erfahrung, wenn man jetzt mit dem Anspruch arbeitet, langfristig Erinnerungspolitik zu gestalten, so, ihr seid noch relativ frisch als Gruppe, aber alle anderen sind ja schon relativ lange so mit ihren jeweiligen Fällen beschäftigt und das ja rein aus der Perspektive der politischen Bewegung natürlich so Langfristigkeit. Ich kenne das aus meinem Engagement der Initiative Pogrom 91 zu Hörsweiler 1991, dass man einfach, umso länger man präsent ist, man zum Ansprechpartner wird. Ja, Journalisten rufen an, Journalistinnen rufen an, man wird mit seinen Forderungen auf der politischen Ebene ganz anders wahrgenommen, wenn die wissen, ah, okay, die sind jetzt schon seit 5 Jahren dran, nerven uns ständig, aber wir müssen uns jetzt mal damit auseinandersetzen, weil wir werden jetzt so schnell nicht wieder los. Und auf der anderen Seite hat man aber rein praktisch jetzt immer das Problem, langfristig auch so Gruppenstrukturen aufrechtzuerhalten. Wir haben ja heute, wir haben hier bei dem Kongress ja Leute von Projekten, das sind so Projekte, die werden jeweils nur noch von einer Person betreut, ja, die einfach sagen, nee, ich bleib da dran, so, auch wenn ich jetzt da vielleicht nur noch alleine meine Website betreue, seit 5 Jahren, ich bleib da dran. Und deshalb die Frage an euch jetzt, an die Dieter Eich-Gruppe, der Mord ereignete sich ja im Jahr 2000 und es gab ja wenige Monate später dann schon die erste Gedenkdemo und seitdem ja auch eine Website und ein aktives Gedenken. Und deshalb die Frage an euch, wie hat sich so in den vergangenen 15 Jahren da so die Gedenkgruppe verändert, die Initiative verändert so? Ist es so, dass eben eine langfristig bestehende Gruppe ein Anlaufpunkt ist für neue aktive Leute? Oder ist es eher so, dass man vor allem damit beschäftigt ist, Leute am Ball zu halten und überhaupt noch die Gruppe am Leben zu erhalten?
Naja, also
vielleicht erstmal ein Stück weit die Richtigstellung, also wir existieren halt nicht seit 15 Jahren, sondern das seit 2010, also das war halt eine andere Gruppe, die halt aufgehört hat, dazu zu arbeiten. Wir haben das halt neu wieder aufgegriffen. Wir waren nie besonders viele Leute im engen Kreis. Es kamen halt schon auch neue Leute hinzu, allerdings wenige über die Gedenkarbeit selber, weil es halt irgendwie erstmal nicht so ein attraktives Thema erscheint, so für Leute, die politisch aktiv werden, sondern halt über Leute in politischen Gruppen, mit denen wir dann ein Bündnis zu dem Gedenken gebildet haben. Genau. Wie ich halt zum Beispiel auch, also ich bin seit 2 Jahren genau dabei zum Beispiel. Ja.
Also bei uns kann man schon so sagen halt, dass einfach das regelmäßig stattfindende Gedenken im Buch halt dazu führt, dass einfach Leute tatsächlich eben nachfragen. Und wir eben bei jedem Gedenken, ob es nun halt eine Demonstration mit 200 Leuten ist oder eben halt auch ein kleineres Gedenken mit vielleicht mal irgendwo 20 oder 30 Leuten, wir eben sehen, dass jedes Jahr sich doch neue Leute einfinden. Wir haben Leute, die kommen jedes Jahr, die halt vor allem diese Verschränkung von Kritik an sozialer Ausgrenzung und Nazi-Gewalt gut finden, weil es einfach zwei wichtige Themen zusammenbringt. Manche, weil sie vor Ort wohnen und halt sagen, gut, das ist eine Sache, die findet einmal in meinem Kiez statt, ansonsten gibt es ja sonst nicht so viele antifaschistische Aktionen, aber dann hast du viele Leute aus anderen Stadtbezirken, die eben jedes Jahr dort halt anreisen, es sind viele Jugendantifas auch dabei, aber manchmal auch ältere, und somit sehen wir, dass dieses Gedenken, was wir dann machen, einfach eine Wirkung entfaltet, die diesen Fall weiterträgt, durch die Leute, die hinkommen. Das ist auch eher der Moment, wo Leute sich halt entschließen, mal uns zu schreiben oder Bock haben mitzumachen. Und das ist dann eher so ein bisschen, wenn man sich wieder denkt, naja, nächstes Jahr wieder gedenken. Wenn es so gelaufen ist und die Leute da sind, man sieht in den Gesichtern der Leute, dass sie gerade eigentlich erst erfahren, was da passiert ist. Du erfährst im Buch erst, wie es war, wenn du den Ort begehst, wie du dir ein bisschen das vorstellen kannst. Ich finde eigentlich, diese ganze Renovierung dieser Plattenbauten dort, ja, hätte man aus einem Gedenkaspekt unterbinden müssen. Das ist ein bisschen Spaß, aber ein bisschen ernst, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo sie diese ganzen alten Ostplatten nicht rekonstruiert hatten, konnte man sich das halt irgendwie noch recht lebendig vorstellen. Und genau, wenn man halt die Leute dann sieht, dann denkt man sich, okay, das, was wir machen mit unseren wenigen Leuten, macht halt trotzdem Sinn. Und das war auch ein bisschen unsere Motivation gewesen, auch hierher zu fahren, weil wir wissen, dass einfach in diesen Gedenk-Innis immer krass wenig Leute sind. Und dann unterhalten wir uns halt mit den wenigen, die es halt eben ernst meinen und eben ihre Webseiten pflegen. Und dass du jetzt denkst, wir sind seit 15 Jahren aktiv, das adelt uns natürlich. Aber das zeigt auch, dass du auf jeden Fall siehst, dass wir unsere Webseiten nach hinten hin gepflegt haben. Also das heißt, die Aufarbeitung des Falles macht dann eben halt Sinn, wenn es halt gerade nichts zu tun gibt. Dann geht man halt ins APA-Witz und sammelt alte Artikel zusammen oder, keine Ahnung, scannt alte Jugendinfos.
Ja, also vielleicht noch ganz kurz einen Satz sagen könnte, dass halt das halt auch dazu, immer noch dazu führt, dass irgendwie Leute die Wahrnehmung über den Fall vor Ort verändern. Also dass halt nicht mehr irgendwie die Version im Raum stand, dass halt irgendwie Saufkumpels und so weiter. Und gerade deswegen ist es uns halt auch wichtig, das als politisches fortzuführen, halt auch quasi um das Gedenken in ein rechtes Licht zu rücken, weil es halt schon ein politischer Tag war.
Also nochmal abschließend, ne? Ich meine, wenn man lange an so einer Sache arbeitet, das kennst du, das kennen alle, die hier aktiv was machen, schon länger, irgendwann hat man dazu halt alles gesagt. Man hat irgendwann alles dazu gesagt. Wie ich gerade gesagt habe, wenn man es nicht wiederholt, geht der Fall halt vergessen. Wir sehen den unmittelbaren Effekt, dass dieser Fall im Viertel wieder Thema ist. Das merkt man, wenn man mit Leuten redet, die aus der Gegend kommen. Das heißt, diesen Effekt, der lässt sich nur weiter fortführen, indem wir halt weiter gedenken oder einen Gedenkstein installieren. Das wäre dann halt eben der Punkt, wo wir hoffen, dass mehr Leute dazukommen, wenn wir halt diese Gedenkstein-Sache eben in Angriff nehmen. Das heißt, ab dem Punkt würden wir uns nochmal öffnen und weiter einladen. Genau, also so, das wäre halt eben so der Punkt. Und ansonsten, ich finde halt auch, wenn man selber manchmal davon abgegessen ist, man muss sich dazu überwinden. Man muss sich dazu überwinden, weil ich sitze ja hier und lebe und rede. Ich kann für die Ermordeten reden. Ich kann nicht sagen, was es für Menschen waren. Deswegen sagen wir mit Dieter Eich, weil wir nichts über ihn wissen, außer dass er ermordet wurde, dass es ein Mensch mit Träumen und Hoffnungen war. Selbst wenn er hat eine krasse psychische Krise vor seinem Tod gehabt, weil er seine Freundin verloren hatte. Aber wir können über jeden Menschen sagen, dass er Träume und Hoffnung hatte. Und die haben die Faschisten ihn genommen. Und wir leben und wir sitzen hier und wir können sagen, dass es nicht klar geht. Und das ist halt dann der Punkt, an dem ich mich motiviere. Indem ich sage, ich bin fertig mit diesem Thema manchmal, aber dann sage ich halt, genau deswegen muss man es machen. Das ist die Motivation von uns.
Ja. Die nächste Frage an dich von Reguben. Eure Eure Initiative war ja von vornherein nur auf ein Jahr angelegt. Denke ich mir, dass das ja sicher auch damit zu tun hat, dass ihr quasi aus dem Exil heraus gearbeitet habt. Denn soweit ich weiß, lebt ja niemand, hat niemand von euch im Buch gelebt in der Zeit. Die Frage trotzdem, warum habt ihr gesagt, wir machen das in der Form nur für ein Jahr und dann ist auch vorbei erstmal, außer jetzt, es gibt nochmal Einladungen für eure Ausstellung oder so.
Also ich glaube, die also wir haben, glaube ich, alle sehr lange erstmal nichts dazu gemacht. Also es gab irgendwie eine Pause von Form von Bedenken, an denen wir uns beteiligt haben in Ruhe. Und das ist dann halt immer so mit Jahrestagen, das ist immer so eine Sache mit runden Jahrestagen nochmal ein bisschen mehr. Und dann stand eben dieser 15. Todestag da und wir haben so ein bisschen überlegt, einfach was wir tun können oder was wir tun wollen. Und ich glaube, die Hauptmotivation, die Hauptmotivation war, etwas zu machen, weil wir finden, dass man daran wieder erinnern sollte. Und die zweite Motivation war, aber auch schon zu sagen, wir haben jetzt so ein bisschen mit so ein bisschen Abstand auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie kann, oder mal so ein bisschen zu gucken, wie könnte man das noch machen, außer in der Grundgebung, was ja so immer so ein bisschen die erste Idee ist. Und wie könnte man quasi noch so eine Erinnerung gestalten und wie könnte man sie eben auch eigentlich mit Aspekten verbinden, die uns eben auch wichtig sind in der Auseinandersetzung. Und wir haben im Zuge dessen natürlich auch andere Sachen nochmal diskutiert. Also diese Frage nach einem Gedenkstein, wenn das jetzt funktioniert, würde ich nochmal ganz kurz die Bilder zeigen. Es gibt in Ruhm schon einen Gedenkstein, der ist, es gab relativ kurz nach der Tat bereits einen Gedenkstein von der deutschen Antifa. Der ist dann relativ häufig zerstört worden, auch gestohlen worden und zerkratzt worden und alles Mögliche geschändet worden. Irgendwann in diesem langen Prozess hat dann die Stadt quasi die Verantwortung für diesen Stein übernommen mit der Maßgabe, den Inhalt der Tafel bestimmt. Zum einen sieht man hier, es ist ein Bild von 2013, es ist bisher nicht besser geworden, weil die Tafel nicht ausgetauscht wurde, das heißt, der sieht vermutlich noch schlimmer aus. Und zum anderen sieht man halt so ein bisschen den Text, der quasi nichts mit der Tat wirklich zu tun hat. Also verbietet manchmal, also der ursprüngliche Text, da stand wirklich drauf, gestorben nach einer Hetzjagd durch rechte Gruppen erjugendlich und das wurde relativ klar beneint und das war natürlich mit der Stadt nicht möglich. Und hier hat man eben gesehen, dass, was eben so ein Kompromiss bedeutet, nämlich eine, wie gesagt, Verschleierung, aber schon so ein Verwischen dessen, was eigentlich passiert ist. Und wir haben, also wir hatten auch darüber nachgedacht, eine Straßenumbenennung zu fordern, und das war dann alles quasi, weil wir eben diese Idee hatten, dass zum 15. Todestag etwas da sein soll, also so ein Abschluss sein soll. Das war also ein bisschen klar, das ist nicht in unserem Interesse und es ist auch nicht unser Ansatz, quasi mit diesem Projekt wieder reinzugehen in die Stadt, in den Diskussionsprozess und uns da einzumischen in eine Stadt, die eigentlich keinen Bock drauf hat. Also die wollen nicht. Und quasi nicht nochmal daran abzuarbeiten, was man schon 15 Jahre vorher gemacht oder 10 Jahre vorher gemacht hat. Also kann man machen, ich finde es auch in so einem Kontext wichtig, aber wir haben auch so ein bisschen gedacht, wir schaffen uns so eine Ebene, auf der wir quasi frei machen können, was wir wollen und was wir denken, was so Themen sind, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, was man auch nochmal zur Sprache bringen sollte oder was man für Fragen stellen sollte oder auch was man für Leute nochmal für ein Gehör gibt. Also wir haben mit Menschen irgendwie Interviews gemacht, die damals in Wien gelebt haben und die deren Wahrnehmung immer auch so ein bisschen runtergefallen ist. Oder also die hat also quasi diese Situation beschrieben. Und wir fanden das wichtiger, als uns quasi nochmal so reinzubegeben in diese lokalen Auseinandersetzungen. Also das war einfach nicht. Ich finde es alles wichtig, es ist gar nicht der Punkt, das irgendwie ineinander aufzubiegen, sondern wir haben einfach einen anderen Ansatz vertreten für diese Zeit.
Genau. Im Gegensatz dazu ist ja das Gedenken um Silvio Meyer in Berlin-Friedrichshain eine Geschichte, die jetzt schon inzwischen auch mehrere Jahrzehnte läuft. Und ein Teil dieser Erinnerung war eben eure Initiative Aktives Gedenken. Und meine Frage wäre, im Laufe der Zeit, welche anderen Initiativen hat es da noch gegeben? Warum habt ihr euch jetzt als eigene Gruppe nochmal zusammengeschlossen und diese Straßenumbenennung durchgesetzt? Und welche Funktion hatte da diese Straßenumbenennung auch im Verhältnis zu den Angehörigen? Und auch die Frage so ein bisschen, ihr habt das ja dann durchgesetzt, so sehr, also erfolgreich. Das gibt es ja nicht so oft, muss man leider sagen. Und ihr habt ja danach, soweit ich informiert bin, nicht weitergemacht. So, warum das Ganze und ist das für euch jetzt ein Schlussstrich unter die Sache oder wie habt ihr dann weitergemacht?
Also ich würde sagen, die Straßenumbenennungsinitiative war einfach nur ein kleiner Mosaikstein rund um Gedenken an Silvio Meier. Es gibt die Demo, es gibt jedes Jahr eine Demo, es gibt jedes Jahr eine Mahnwache. Wir haben als Initiative eine Chronik mit 20 Jahren Zeitungsartikeln und Flyern, Plakaten zusammengestellt, die man im Internet immer noch abrufen kann. Das haben andere Leute irgendwann übernommen. Es gibt so 20 Jahre Silvio Meier-Doku. Kann ich nur jedem empfehlen, das anzugucken. Es gibt eine Ausstellung von einer Friedenskünstlerin in Friedrichshain. Es gibt die Leute, die sich sehr aktiv um diesen Gedenkstein im U-Bahnhof gekümmert haben. Und ich glaube, die Straßenumbenennung manifestiert das alles nochmal so ein bisschen. Also es macht die Geschichte so ein bisschen fassbar. Es ist eine Sache, die hält in irgendeiner Form lange, aber es ist halt nur ein kleiner Beitrag. Also wenn man sich die Geschichte rund um die Gedenktafel anguckt, die wurde tausendmal geklaut, ja, tausendmal beschmiert. Dann nach der Sanierung des U-Bahnhofs hat die BVG gesagt, ja, haben wir vergessen, das Ding wieder anzubauen. Dann hat sie gedacht, okay, ja, toll. Ich glaube, es ist einfach ein würdigeres Andenken und es ist was Zusätzliches. Also ich würde gar nicht da einen Alleinvertretungsanspruch irgendwie haben wollen. Und die vorher, also was ich vorhin geschrieben habe, diese Skepsis von den Angehörigen, die konnte einfach ausgeräumt werden. Und die haben uns im Nachhinein haben wir uns gedankt und haben halt gesagt, ey, wir fanden es total super, mit wie viel Biss ihr über die mehreren Jahre da noch dran geblieben seid und was ihr alles gemacht habt und wie viel Energie wir da reingesteckt haben. Und ich würde es halt eigentlich jedem empfehlen, das mal zu machen, weil es ist ein super anstrengender Prozess, es macht super viel Spaß. Es bleibt aber es bleibt auch einfach lange erhalten wahrscheinlich und es ist auch einfach ein geiles Gefühl, also durch so eine Straße zu laufen, die man halt umbenannt hat und das ist halt, das ist was Schönes, das kann ich meinen Eltern erzählen und die sagen, ja, toll. Und das ist sehr selten, dass man hier sagt, es ist so ein Ziel, also mir ist es jetzt auch nicht jeden Tag präsent, wenn ich da langlaufe oder da vorbeikomme, aber es ist im Unterbewusstsein ist es irgendwie schon da. Und ja, warum haben wir aufgehört? Ich glaube, unser Ziel war halt einfach so ein bisschen erreicht. Also, glaube ich. Es gab nochmal eine Idee, eine Freiluftausstellung da zu machen, da draußen, aber das hätte wieder sehr viel Zeit und Kraft gekostet und wir sind halt alle keine Historiker und sind halt alle noch in verschiedensten anderen politischen Initiativen, Projekten, Kampagnen unterwegs und da fehlt halt dann am Ende auch der Zeitpunkt ein bisschen das.
Okay, ja. Ich habe gesehen, es gab schon zwei Fragen hier. Ich würde noch zwei Fragen ans Podium stellen, das Ganze abschließen und dann für euch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ja, damit wir eine runde Sache haben. Und zwar, du hast jetzt schon angedeutet, so nochmal die zeitliche Dimension, hast jetzt schon viel zu gesagt. Diese Straßenumbenennung ist ja auch mit das beste Beispiel dafür, Gedenken zu institutionalisieren. Also das heißt, eine langfristige Geschichte draus zu machen. Du hast es ja selber gesagt, eine Sache, die halt Bestand hat, wo man auch irgendwie ein paar Jahre noch lang gehen kann und weiß, okay, das bleibt halt dort. Und das ist ja sicher ein Ziel, vielen Initiativen genau sowas zu schaffen. Mit einem kleinen Fragezeichen könnt ihr jetzt gern noch dazwischen hauen, ja, wenn ihr das sagt in eurer Antwort, nee, Quatsch. Wollen wir nicht, trotzdem gibt es ja immer die Gefahr, wir kennen das aus anderen Gedenkveranstaltungen in anderen Kontexten, dass ein regelmäßiges Gedenken immer die Gefahr birgt, zu so einem inhaltsleeren Ritual zu werden, ja, wo man sich dann jährlich versammelt, sich irgendwann auch gar nicht mehr fragt, warum die Redebeiträge immer die gleichen sind, immer die gleichen Leute kommen, ja, oder noch besser jedes Jahr ein paar weniger. Und deshalb die Frage, wie schafft man es eben, eine lebendige Erinnerungskultur zu gestalten, ohne zu einem Ritual zu werden? Und die Frage würde ich jetzt gern an die jüngste Gruppe hier auf dem Podium richten, weil ihr euch genau die Frage jetzt stellen musst. Du hast ja selber gesagt, dass ihr auf lange Frist gedenkt, diese ganze, also auch die Aufarbeitung des NSU läuft ja gerade noch, das Gedenken und die Erinnerung an die Opfer des NSU wird erst beginnen, das wird eine Aufgabe sein für die nächsten Jahre. Da an euch die Frage, habt ihr euch darüber schon ausgetauscht, wie schafft man es eben, sowas lebendig zu halten, ohne zu so einem Ritual zu werden, was am Ende niemand mehr interessiert?
Dass wir gleich mit zwei Fällen erstmal starten mit dieser Initiative. Ich muss sagen, ich würde es gar nicht so negativ jetzt das inhaltsleere Ritual malen. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt konkrete Beispiele hast, wo du sagst, halt auf diese Gedenkveranstaltung gehe ich nicht mehr hin, weil es mir zu langweilig geworden ist. Irgendwie ist ja einmal so ein Ding, dass halt, wenn wir dieses Gedenken machen, ist es für uns alle ja auch, also wir verbinden damit ja auch konkrete Anliegen. Und natürlich sind es sehr, sehr langfristige Sachen, gerade weil halt auch ein Staat, den wir dann ja mit sowas wie Straßenumbenennung adressieren, uns ja sozusagen so ein bisschen versuchen, am langen Arm so verhungern zu lassen, dadurch, dass man halt durch X irgendwie Auflagen, Straßenbenennungs-, Sonderverordnungsgesetze und so weiter ja ständig in so Sackgassen geschickt wird. Und ja, also es wird einen ja sozusagen, man hofft ja darauf, weil dieses Gedenken, das ist ja auch so eine Sache, so, ja, rassistische Gewalt und so, ne, das kann man schon versuchen wegzudiskutieren, aber so ein sich so aufgeklärt verstehender Staat wie BRD und die Gesellschaft hält sich so sagen, es ist jetzt völlig irrelevant. Und vor allem nach dem NSU können sie das halt nicht mehr so sagen, weil da halt schon Verschiebungen stattgefunden haben. Und insofern versucht man ja eher, uns auf diese lange Bahn zu schieben. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die auch uns als Leute, die diesen Sachen nachgehen, die muss man irgendwie mitbringen. Und ich glaube, das ist auch eine der Herausforderungen. Ich finde es auch interessant, dass es ja kaum so Gedenkgruppen gibt, sondern immer nur Gedenkinitiativen. Ich glaube halt auch so, weil Initiativen so offener ist und weil man das dann so skalieren kann, bis es halt auf einer Person vielleicht so hängen bleibt oder auf zwei. Aber es ist halt so tatsächlich dringend, weil wir organisieren uns für sowas nicht als Gruppe, sonst sind Initiativen, weil halt Leute mit einem Anliegen da erstmal zusammenkommen. Und ich würde an dem Punkt halt sagen, um sozusagen auf die Frage zurückzukommen, dass halt so, ich habe gar nicht so eine Befürchtung dabei, dass es so inhaltsleer wird unbedingt, weil wir es ja gerade mit Inhalten füllen. Und auch wenn wir so einen Schlusspunkt irgendwo dann finden, wie jetzt auch mit der Silvio-Meyer-Straße so, wo man sagt, okay, es ist irgendwo erreicht, oder du meinst auch, irgendwie kann man jetzt nichts weiter jetzt so dazu führen, es ist ja trotzdem ein Eingriff in das, was halt so als kollektives Gedächtnis geschaffen wird und vor allem das, was sozusagen Wahrheit in so einem, ne? Also Wahrheit ist ja immer damit verbunden, wie es eben durch Machtstrukturen geschaffen wird, und das, was wir machen, ist ja ein Eingriff da drin. Und auch wenn ich jetzt eine Straßenumbenennung durchführe und es soweit institutionalisiert habe, kann man sagen, okay, es ist institutionalisiert, aber es ist trotzdem auch ein Referenzpunkt. Und ich denke auch jetzt, die Silvio-Meyer-Straße wird für andere Initiativen, die halt in anderen Städten für ähnliche Sachen kämpfen, immer ein Referenzpunkt sein, der halt unglaublich wichtig ist. Also wir betreiben damit ja eben eine andere Geschichtsschreibung als die hegemoniale Geschichtsschreibung. Und insofern ist da bei uns gar nicht so der, also jetzt in dem Punkt gar nicht so die Befürchtung, dass da, okay, wir schlittern in so eine Ritualisierung im Grunde rein, auf so einer sozusagen jetzt eher abstrakten Ebene, aber auch natürlich bei uns jetzt persönlich nochmal, da wir überhaupt erst damit anfangen, und das Interessante ist, dass das Sachen anstößt. Also man merkt jetzt, ich war im letzten Jahr zum Beispiel noch nicht dabei und bin eher über den Indie-Media-Beitrag gestolpert, den haben vielleicht auch einige gesehen, wo eben irgendwie Gedenken zum 34. Jahrestag, so, wo ich dachte, okay, was ist denn das eigentlich so? Ne? Das hat bei mir was angestoßen, und dieses Jahr, wo ich dann auch bei Initiativen mit dabei war, verteile ich Flyer, und Leute nehmen den Flyer und sagen, das ist wieder, gut. Ne? Also da findet ja, also Leute reagieren ja darauf so. Und das sind ja Sachen, die dadurch angestoßen werden. Und spannend war für uns, dass es dieses Jahr in Berlin halt auch eine Kundgebung in Berlin-Marzahn gab, von den Leuten, die da halt auch vor allem gegen die ganzen Nazi-Mobs unterwegs sind und die eben das sozusagen aufgegriffen haben, kontextualisiert haben nochmal, und selber eben auch eine Arbeit dazu gemacht haben, okay, was gab es denn hier für Angriffe auf vietnamesische Leute bei uns im Viertel beispielsweise. Und insofern sind das meine ich damit, das ist ja, ne, das trägt zu einem anderen Umgang mit eben Geschichte und Vergangenheit bei und durchkreuzt eben diese Hegemonialitäten, die es gibt. Und insofern glaube ich, dass es immer von Inhalt getragen ist und insofern ja auch immer eine gewisse Zweckmäßigkeit verfolgt, was schon angesprochen wurde. Und wenn man die ausblendet irgendwann, dann glaube ich, verliert, dann wird es eher zu so einem Ritual. Und dann kann man jetzt aber auch sagen, also mit den Leuten das gut tut, Blumen niederzulegen und zu gedenken, finde ich das auch eine total legitime Sache und ist auch ein Umgang damit. Aber ich glaube, es ist kein Automatismus, dass man sagt, irgendwann kommt es automatisch dahin, sondern es ist eine Frage der politischen Ausrichtung, der Gedenkpolitik, die man betreibt.
Okay, ich würde eine Frage nochmal an euch von der Initiative Burak B. stellen, auch so zum Thema Langfristigkeit, denn ihr seid ja jetzt in der besonderen, ja auch tragischen Situation in der Erinnerung an Burak, eben, dass ihr nicht wisst, wer ihn ermordet hat und genau, es eben keinen Abschluss der Geschichte gibt bisher. Und ihr setzt euch ja aber aktiv und auch öffentlich dafür ein, dass eben die Ermittlungen weiter fortgeführt werden. Und es ist sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dass wenn es euch nicht gäbe, die Ermittlungen schon eingestellt worden wären. Und die Frage an euch, ihr führt monatlich eure Kundgebungen durch. Wie lange wollt ihr noch damit weitermachen? Und was ist so eure Hoffnung in der Aufarbeitung und wo ist vielleicht auch ein Punkt, wo ihr mal sagen würdet, okay, jetzt ist vielleicht so ein Ende erreicht und wir widmen uns vielleicht neuen Themen?
Naja, also erstmal, wir behaupten immer, dass wir monatlich Kundgebungen machen. Das stimmt aber ja nicht, weil das schaffen wir überhaupt nicht. Wir versuchen aber tatsächlich relativ regelmäßig Mahnwachen zu machen. Und diese Mahnwachen funktionieren aber sozusagen auf so ganz unterschiedlichen Ebenen. Also einerseits dadurch, dass die Ermittlungen immer noch andauern und die Bullen aber auch immer sozusagen mit dem Hinweis auf die laufenden Ermittlungen keine Informationen rausrücken, was sozusagen schlecht ist, haben wir ja nicht so richtig Nachrichtenwert. Und wir wollen jetzt natürlich versuchen, immer medienpräsent zu sein und so weiter, diese öffentliche Aufmerksamkeit zu erhalten. Deswegen müssen wir irgendwas machen, um so einen Nachrichtenwert herzustellen. Und das machen wir zum Beispiel mit diesen Mahnwachen. Also wir haben dann immer so einen Anlass, um eine Pressemitteilung rauszugeben, hier, wir machen immer wieder so eine Kundgebung. Also einerseits ist das Teil von unserer Öffentlichkeitsarbeit. Und andererseits aber, und das ist eine noch viel wichtigere Funktion, oder mindestens genauso wichtige Funktion, ist, dass es so eine Anlaufstelle ist für Angehörige, für Interessierte, für andere Initiativen, um sich da zu treffen und den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und vor allem dafür funktionieren die auch total gut, diese Mahnwachen. Wir machen diese Kundgebungen immer an ganz unterschiedlichen Orten. Also, und dadurch stellen wir auch immer wieder so unterschiedliche Bezüge her und versuchen nochmal auf unterschiedliche Aspekte aufmerksam zu machen. Also BSIG, wir machen es mal vom Rathaus Neukölln, um nochmal sozusagen Aufklärung und so weiter zu fordern. Wir machen es am Tatort, um die Nachbarschaft zu konfrontieren. Wir haben es auch schon in Berlin-Mitte da an der Friedrichstraße gemacht, um irgendwie so Touris zu informieren mit einem englischen Flyer oder so. Oder wir haben es auch mal gemacht, bei einem Fußballspiel vom TSV Rudo, also auch da aus der Gegend, ein sehr rechter Fußballclub ist, wo man nochmal so andere Leute erreicht und auf den Fall aufmerksam machen kann und auf die rechten Strukturen da vor Ort oder so. Und wir wollen auf jeden Fall so lange weitermachen, bis der Fall aufgeklärt ist, sagen wir jetzt mal so. Ob das jemals der Fall sein wird, wissen wir natürlich nicht. Was ich nochmal sozusagen zu dem davor sagen will, um nochmal so ein bisschen anzuschließen. Also ich finde es schwierig, so, automatisch davon auszugehen, dass eine Ritualisierung bedeutet, dass inhaltsleer ist. Ich weiß ja nicht, was so schlecht ist daran, Rituale zu haben. Also so, ich glaube, keine Ahnung, wenn ich daran denke, am 9. Mai wird in Berlin im Treptower Park immer gesoffen zum Tag der Befreiung. So, das ist irgendwie, das ist ein Ritual, aber das macht was, das erinnert sozusagen daran und wir halten sozusagen die Erinnerung an diese Befreiung und daran, dass wir froh sein können, dass die Alliierten irgendwann gekommen sind und so weiter, irgendwie aufrecht. Und ich glaube, das hat ja nicht mit Langfristigkeit zu tun, so eine Inhaltslehre, sondern ich würde mich dem Genossen aus Hamburg anschließen. Das hat was damit zu tun, wie man die eigene Gedenkpolitik oder Erinnerungskultur, die man macht, politisch füllt. Also irgendwie als die Bundesregierung das allererste Mal den NSU-Opfern gedacht hat, war das super inhaltsleer und hatte überhaupt nicht mit Langfristigkeit oder so zu tun. Das finde ich nochmal wichtig. Und du hattest jetzt nochmal gesagt, irgendwie, das ist ja uns zu verdanken, dass die Ermittlungen noch laufen und so. Also wie gesagt, ich glaube, die Ermittlungen laufen vielleicht auch einfach nur noch, um Informationen verweigern zu können. Also um es mal so ein bisschen pessimistisch zu sagen, faktisch passiert da wahrscheinlich ja nicht mehr viel. Was ich glaube, was unser Verdienst ist, ist tatsächlich, dass das nur so eine Medienpräsenz hat, dieser Fall. Ich glaube, der hätte ja ohne die Arbeit der Initiative nicht. Und dass der Fokus immer ist, also Rassismus als mögliches Mordmotiv und auch nochmal sozusagen so eine Herstellung von Parallelen zum NSU. Also ich glaube, das ist tatsächlich unsere Arbeit geschuldet. Und genau, ja.
Da hätte ich noch eine Frage an euch aus Berlin Buch, auch in dem Zusammenhang. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass es irgendwie nicht darum geht, wie langfristig Erinnerungspolitik angelegt ist, sondern wie sie politisch mit Inhalten gefüllt ist. Und im Zusammenhang mit dem Dieter Eichdenken fällt mir das ganz besonders immer auf, dass es ja da immer die Parole gibt, erinnern heißt kämpfen, ob jetzt als Aufruf oder als Abschluss von Aufrufen so oder auf Transparenten. Meine Frage an euch ist, was heißt das in einem Nazi-Tiz wie Berlin Buch für euch konkret, erinnern heißt kämpfen im Zusammenhang mit einem rechtsmotivierten Mord? Und welche Ideen stecken dahinter und wo sind vielleicht auch die Grenzen von so einem Ansatz für Erinnerungspolitik?
Naja, zunächst einmal, dass wir halt auch als Grundsatz haben, dass wir die aktuelle Arbeit auch gegen die Nazis und auch das Thema Klassismus halt mit dem Mord verbinden. Also wir hatten halt schon von vornherein angefangen, halt nicht nur zu gedenken, sondern halt auch politische Inhalte im Sinne halt irgendwie Klassismus auch tagesaktuell zu thematisieren mit drin. Wir hatten ja zwischendrin halt auch schon, gab es sogar die Überlegung halt nicht mehr jedes Jahr in dem Sinne eine ritualisierte Kundgebung zu machen. Das hat sich allerdings auf jeden Fall erledigt seit vor 3 Jahren, als eine Nazi-Szene halt erstarkt ist. Und wir kamen dann halt immer dazu, dass wir halt die Dieter Eich-Gedenk-Demo halt gleichzeitig eine Antifa-Demo war, also gleichzeitig halt die Nazis, die jetzt da sind, thematisiert haben, wir aber gleichzeitig das Gedenken nicht hinten runterfallen lassen wollten. Genau, und das ist halt, glaube ich, auch so ein Punkt, dass wir irgendwie, das ist halt, wenn man halt daran erinnert, bedeutet das halt auch, dass so ein Mord halt eigentlich nicht wieder geschehen darf. Und wenn wir das eigentlich als Ziel haben, dass es nicht wieder geschehen darf, dann müssen wir halt auch die Nazis, die heute existieren, ihre Ideologie halt mitbekämpfen.
Ich würde daran eben nochmal halt anschließen und nochmal einen Aspekt nennen, den ich persönlich auch nochmal ganz wichtig fand, der uns auch als Initiative wichtig war. Nämlich, wir haben ja im Fall von dem Mord an Dieter Eich ja nicht nur einen Mord, der in der Vergangenheit liegt, sondern wir haben Täter und Unterstützer, die ja eben auch heute noch unter uns weilen. Ja, also Aribert Streubel, der Anwalt, der damals im Prims Stammanwalt war, der hat die mehrere Prozesse verteidigt, wo sie ja halt zum Beispiel 94 so eine Antifa-Demo mit Zwillen und Steinen angegriffen haben und so. Den haben wir zum Beispiel thematisiert und da fällt eben wieder mal ins Gewicht, dass in einem Land, wo halt irgendwie Akten geschreddert werden, antifaschistische Archive und antifaschistische Recherchearbeit wichtig ist. Weil wir haben auf ganz viele Materialien zurückgegriffen, Brandenburg, Berlin, diese zusammenkopierten Antifa-Newsflyer, in denen wir echt viele Infos zu Streubel gefunden haben. Wenn heute mal jemand Aribert Streubel googelt, findet man als erstes seine Adresse und danach einen Media-Beitrag von uns. Und die Auslese ist natürlich recht gering. Also da hat zum Beispiel halt ein Anwohner uns halt dann irgendwie auch nochmal geschrieben, war aber ganz interessant. Also wir haben Leute erreicht, der hat gesagt, ja krass, der Typ ist voll der Ordnungsfanatiker und so. Aber wir haben auf jeden Fall ihn thematisiert, wir haben eine Demo gegen Arnulf Priem gemacht und jetzt kommen wir auch zu dieser Kontextualisierung, also 2012, ein Jahr nach dem Auffliegen des NSU, haben wir gedacht, okay, wir thematisieren eben auch den politischen Ziehvater, der Täter. Er hat Lichtenhagen mitorganisiert. Das ist eine Sache, die zum Beispiel auch in einem RBB-Abendschau-Beitrag dann halt erwähnt wurde, wozu er sich später dann auf in einem anderen Sendeformat nochmal halt verhalten musste. Die Analyse und Kritik hat uns dann in einem Artikel nochmal auf die Schulter geklopft und gesagt, die Einzigen, die das gemacht haben, die Verschränkung zwischen den Tätern von damals und dem NSU herzustellen, waren die. Das heißt so, man kann so eine tagespolitischen Sachen in bestimmten Morden auch machen. Also man kann das herstellen. Und da würde ich dann zum Beispiel halt eben darauf verweisen, dass zum Beispiel einmal der Mord an Peter Deutschmann in Celle, ja, auch so ein Fall ist. Da ist einer der Täter, der ist halt eben, glaube ich, in der nationalen Offensive Schaumburg oder wie diese Gruppe heißt, eben dann noch aktiv gewesen. Wir haben bei Thomas Schulz in Dortmund die Situation, dass einfach sein Mörder, nachdem er aus dem Knast raus ist, straight wieder zur Skinhead-Front Dorstfeld gestiefelt ist, also im Wortsinne, ja, und halt eben auf Demos geredet hat. Das heißt, es wäre für diese Initiativen, die noch lebende Täter in ihrer Region haben, oder meinetwegen, wenn die am anderen Ende der Republik wohnen, ja, dann finden wir raus, wo die wohnen und machen zumindest halt eine Kundgebung oder irgendwas gegen die. Und im Fall von dem Dieter Eichmord hatten wir neben einer Kundgebung, einer Demo gegen Prim, einer Demo gegen Streubel, die Dieter Eich-Demo dann halt eben auch durch Buch und Caro gemacht. Wir haben ja vorhin gesagt, wir wollten eigentlich keine Kundgebung mehr machen oder eine Kundgebung statt Demos machen, aber wenn die Täter eben noch unter uns weilen, vielleicht auch keine Rechten mehr sind, aber sich nie verhalten haben, aber in dieselbe Ecke ziehen, der eine zieht sogar in dieselbe Straße, wo sie ihn halt irgendwie vor mehreren Jahren erstochen haben, dann kann man halt zumindest vorbeigehen und sagen, Freundchen, du bist nicht vergessen. Genau, und ich denke, das ist zum Beispiel eben nochmal so ein praktischer Ansatz, der eben nicht nur so ist, dass wir Nazis bekämpfen, weil wir gedenken, sondern bei uns hat sich da dann eben so eine Schnittstelle ergeben, quasi Antifa-Politik und Gedenken, die aber mit dem Fall zu tun hatte. Genau.
Das war die Veranstaltung Institutionalisierung von Gedenken. Ist eine langfristige Erinnerungskultur möglich oder wird jedes Gedenken irgendwann zum inhaltsleeren Ritual? Die fand statt am 12. September in der Frauenkultur in Leipzig im Rahmen des Gedenkkongresses 2015 NSU-Gedenken im Kontext bisheriger Gedenk- und Erinnerungspolitik nichtstaatliche Gruppen an Rechte, Morde und Gewalttaten.